Mexiko. Was jahrelange Demonstrationen, Proteste, Petitionen und Diskussionsforen nicht erreicht haben, schafft eine Guerilla-Organisation in wenigen Tagen. Ein Staat wird in seinen Grundfesten erschüttert und erklärt sich zu politischen und ökonomischen Reformen bereit. Seit dem 1. Januar 1994 kämpfen Indigenas aus dem ärmsten Bauernstaat Mexikos bewaffnet in der Guerilla-Organisation EZLN für bessere Lebensbedingungen. Knapp zwei Monate nach Beginn des Aufstandes haben Friedensverhandlungen zwischen EZLN und Regierung in San Cristobal begonnen. Am Montag vor einer Woche, am 21. Februar, trafen sich 19 Delegierte der EZLN erstmals mit einem Regierungssonderbeauftragten Manuel Camacho Solís in der Kathedrale von San Cristobal. Geschützt von einem doppelten Sicherheitsgürtel aus VertreterInnen der Nichtregierungsorganisationen aus Chiapas und Journalisten. Über den momentanen Stand der Friedensverhandlungen und ihre politischen Hintergründe führten wir ein Interview mit Danuta Sacher, Mitglied der Informationsstelle Lateinamerika und Redakteurin der gleichnamigen Zeitschrift. Die Verhandlungen sollten bereits am 5. Februar beginnen. Warum verzögerte sich der Verhandlungsbeginn immer wieder?
Nächstes Mal würde ich das so bewerten, dass die Verhandlungen relativ schnell begonnen haben. Wenn wir denken, wie viele Jahre in El Salvador oder in Guatemala gekämpft werden musste, bevor auch nur über Verhandlungen gesprochen wurde, dann ist es doch eine rasende Geschwindigkeit gewesen, mit der in Mexiko tatsächlich es zu Verhandlungen kam. Die Verzögerung jetzt vom 5. bis zum 20. Februar, die haben mit logistischen Problemen zu tun. Zunächst war es geplant gewesen, die Verhandlungen in der Selva durchzuführen, also in den Gebieten, die die EZLN kontrolliert. Das hat die EZLN aber abgelehnt, weil sie sagte, sie kann nicht für die Sicherheit der anderen Verhandlungsteilnehmer bürgen und wollte eben nicht das Risiko eingehen, dass von Seiten der Armee da irgendeine Sache, eine hässliche Sache gemacht wird, die dann der EZLN in die Schuhe geschoben wird. Und das hat wohl, also überhaupt die Findung eines Verhandlungsortes und die ganze Organisierung hat es wohl verzögert. Und die Verhandlungen haben tatsächlich einen Tag früher dann doch angefangen, als sie in der Schlussphase geplant waren.
Wie ist denn zu bewerten, dass die EZLN überhaupt sich auf Verhandlungen eingelassen hat mit Vertretern dieser Regierung? Sie hatte ursprünglich gefordert, dass diese Regierung zurücktreten solle. Nun verhandelt sie aber jetzt mit eben dieser Regierung.
Ja, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Die Verhandlungen sind nicht zwischen Regierung und der EZLN, sondern zwischen der EZLN und einem Regierungssonderbeauftragten. Also der Verhandlungsführer für die offizielle Seite, der Herr Camacho Solís, ist nicht Mitglied der Regierung, sondern hat einen Sonderstatus, ne? Und die EZLN hat ja von vornherein oder eigentlich nie den Anspruch erhoben, die Macht zu erobern oder übernehmen zu wollen. Und von daher war eigentlich klar, dass nach Ende der militärischen Auseinandersetzung es zu Verhandlungen kommen muss oder sollte. Ja. Die EZLN sagt selbst, dass sie überrascht ist, wie schnell sie sich jetzt an den Verhandlungstisch setzen mussten. Sie sagen, sie waren eigentlich noch gar nicht richtig darauf vorbereitet, weil sie damit gerechnet haben, dass die militärische Auseinandersetzung sich doch länger hinziehen wird.
Mit welchen Forderungen geht denn jetzt die EZLN in diese Verhandlungen?
Ich würde da zwei Ebenen von Forderungen unterscheiden. Eine Ebene, der konkret auf Chiapas und die Situation der Region bezogen, in der die EZLN ihre Basis hat. Und eine andere Ebene von Forderungen, die nationale Fragen betreffen. Was jetzt die regionale Ebene betrifft, da geht es um Fragen, ja, wie Einrichtung von Gesundheitseinrichtungen oder es geht um überhaupt, sagen wir mal, Ausweitung der Bildungsangebote für die Bevölkerung. Und es geht vor allem um die Landkonflikte, die in Chiapas ungelöst vor sich hinschwelen. Und es geht auch um bestimmte Formen der Selbstverwaltung, die Leute in ihren Gemeinden fordern. Und auf Ebene eher nationaler Themen geht es einmal um diese Frage des Rücktritts der mexikanischen Regierung, geht es um Frage der Modifizierung der Wahlgesetze, um für die Wahlen im August endlich mal faire Wahlen zu gewährleisten. Und es geht vor allem um den Verfassungsartikel Nummer 27, der die Agrarreform bzw. die Landzuteilung an die Kooperativen und Kleinbauern geregelt hat.
Das Wenige, was bisher über Verhandlungsergebnisse bekannt ist, macht den Eindruck, dass die Forderungen, die sich auf die Region beziehen, wohl erfüllt werden weitgehend, aber Forderungen, die sich auf Gesamtmexiko beziehen, wohl dann nicht so erfüllt werden.
Ja, das ist jetzt auch genau der Punkt, an dem die Verhandlungen jetzt eher in Stocken geraten sind. Es wurde von beiden Seiten, sowohl von Camacho Solis als von der EZLN, in den ersten Tagen gesagt, dass sie unerwartet gute Fortschritte machen. Die EZLN sprach von etwa 50% Erfüllung ihrer Forderungen. Und als es jetzt sozusagen auf die nationale Ebene ging, kam es zum Stocken, was ja heute auch in der Presse berichtet wurde. Dieses Stocken, da darf man sich jetzt auch nicht so erschrecken lassen, weil im Grunde ist das auch schon wieder ein Erfolg der EZLN, dass diese nationalen Themen jetzt überhaupt zur Diskussion stehen, weil das hat die Regierung zunächst mal abgelehnt gehabt, dass überhaupt diese Themen bei den ersten Gesprächen mit der EZLN angeschnitten werden. Und es ist bisher auch in Mexiko nicht bekannt, worin denn jetzt diese Einigungen bestehen, die da angeblich auf die konkreten regionalen Forderungen bezogen erzielt wurden. Und da muss man auch sagen, dass es sozusagen Schnittmengen gibt oder Überschneidungen zwischen den regionalen und nationalen Forderungen, weil wenn wir an diese Frage der Selbstverwaltung der indianischen Gemeinden denken, was ja nichts anderes ist als eine Forderung nach Teilautonomie, und dann ist es natürlich eine Angelegenheit, die auch nationales Recht, im Grunde Verfassung auch betrifft, und ist auch eine Forderung, die nicht mehr nur von der EZLN, sondern die auch inzwischen von anderen indianischen Gemeinden explizit in Bundesstaat Michoacán mit erhoben wird. Ne?
Wie sieht denn das Verhandlungskalkül der Regierung aus? Ist es nicht auch so, dass sie mit diesen Verhandlungen versucht, Zeit zu gewinnen und den bewaffneten Widerstand und die Strukturen, die dort errichtet worden sind, seit dem 1. Januar einfach versucht, auszubluten oder... Ja, da einfach auf Zeit zu setzen, weil sie eben hofft, dass sie einfach die besseren Karten hat, die besseren Reserven hat.
Die Bereitschaft der Regierung zu Verhandlungen hat ja die militärische Offensive, die mit brutalen Menschenrechtsverletzungen einherging, abgelöst. Und die Bereitschaft zu den Verhandlungen von Seiten der Regierung, kann man sagen, war auch eine erzwungene. Erzwungen durch das nationale Echo, was der Aufstand gefunden hatte, und erzwungen auch durch die internationale Reaktion und auch gerade von Seiten der USA, die ja nun ihre engsten wirtschafts- und politischen Gefährten geworden sind seit dem 1. Januar. Und tatsächlich ist es so, dass seitdem der Waffenstillstand ausgerufen wurde und seitdem über die Verhandlungen verhandelt wird, um das mal so zu sagen, wird beobachtet, dass die Armee versucht, den Ring um die vermuteten EZLN Gebiete enger zu schließen. Die Armee verfährt in den Gebieten so, dass sie unter der Bevölkerung weiter Angst und Schrecken verbreitet. Es wird den Leuten gesagt, es würde vielleicht wieder bewaffnete Auseinandersetzungen kurz bevorstehen und die Leute sollten sich besser zurückziehen. Das heißt, im Grunde wird weiter an einer, in Anführungszeichen, Säuberung der Gegend gearbeitet, um bei einem eventuellen neuen militärischen Zusammenstoß mit der EZLN da sozusagen freien Schuss zu haben. Ich schätze es aber nicht als sehr wahrscheinlich ein, dass es nach den Verhandlungen direkt zu einer neuen Offensive kommt, weil einfach die innenpolitische Lage und die internationale das sozusagen zu teuer machen würde für die mexikanische Regierung. Was man sich sehr wohl vorstellen kann, ist, dass die Regierung hofft, die EZLN am Verhandlungstisch über den Tisch ziehen zu können.
Keine der beiden verhandelnden Parteien kann sich momentan ein Scheitern der Verhandlungen leisten, meint unsere Gesprächspartnerin Danuta Sacher. Knackpunkt werden die Chiapas-übergreifenden, ganz Mexiko betreffenden Fragen sein.
Man muss auch sehen, dass das Mandat, was die Regierungsbeauftragten haben, für diese Verhandlungen sehr beschränkt ist. Also dieser Camacho Solis, der dort der EZLN gegenüber sitzt, der kann im Grunde nichts entscheiden, weil er, wie gesagt, kein Regierungsmitglied ist. Das heißt, die ganzen Verhandlungen würde ich eher so einordnen, dass es hier um die Einleitung von von dann wirklichen Verhandlungen geht. Und an den wirklichen Verhandlungen, denke ich mir, wird dann nicht nur die EZLN teilnehmen, sondern eben auch andere soziale Kräfte. Also zum Beispiel in der Frage der Agrarreform und der abgeschafften Agrarreform und so. Das ist ja ein Punkt, und das sagt die EZLN auch, das ist nicht nur unsere Angelegenheit, sondern da müsst ihr euch, ihr anderen gesellschaftlichen Kräfte, müsst euch mit einmischen. Und das, denke ich mir, wird auch ein wesentlicher Gradmesser oder Faktor sein, der diese Verhandlungen zu einem Erfolg bringt oder nicht bringt, inwieweit die anderen gesellschaftlichen Kräfte in Mexiko ihre Anliegen hörbar und spürbar weiter einbringen und darauf bestehen, also auch ernst genommen zu werden. Ich würde also diese ganzen Verhandlungen, die jetzt stattfinden, sozusagen als Vorverhandlungen bezeichnen wollen, in denen, als wenn sie gut laufen, als Ergebnis rauskommen müsste, dass dort geklärt wird, wie die wichtigen Fragen, wie die sozusagen weiter diskutiert werden und mit wem oder beziehungsweise zwischen wem.